Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Ich bin Evelyn Gutknecht und mein Gast in dieser Folge ist der Stefan Hupf. Dass er heute mit mir am Tisch sitzt und seine Geschichte erzählt, ist nicht selbstverständlich. Während Corona im Dezember 2021 ist er nämlich ganz knapp am Tod vorbei.
Und der Röntgenarzt hat das Bild vor angehebt und hat mich so gefragt, sind Sie sportlich, haben Sie mal geraucht und alles. Und dann hat er zu mir gesagt, leck mir, schauen Sie das an. Das ist alles weiss und weiss ist nicht gut. Und er hat mir gesagt, ja, weil ich nicht geraucht habe, hätten wir eine kleine Chance.
Er hatte eine schwere Lungenentzündung und ist ins künstliche Koma verlegt worden. Und während dieser Zeit im Koma hat Stefan etwas ganz Spezielles erlebt.
Eben in dem Koma habe ich von einer Sekunde auf die andere gemerkt, jetzt ist etwas anders. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich null Schmerzen mehr habe. Und dass ich mich total leicht fühle und habe dann plötzlich gemerkt, dass ich wie zu meinem Körper ausgehe. Das ist ein komisches Gefühl. Ich habe mich dann eigentlich von oben gesehen, im Bett liegen. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich wie aus dem Krankenzimmer rausgehe, nach oben. Und habe dann nach oben geschaut, habe den Himmel gesehen und habe plötzlich gedacht, hey, da wird ja alles, geht immer weiter weg.
Der Stefan bezeichnet das Erlebnis als Nahtoderfahrung. Rein medizinisch ist das nicht erklärbar. Er war nicht klinisch tot gewesen, aber für ihn ist ganz klar, das hat er nicht nur geträumt, das hat er erlebt. Was er in dieser Zeit, wo er nicht in seinem Körper war, gesehen und erlebt hat, das wollte ich natürlich unbedingt genau von ihm wissen. Und auch, ob und wie ihn das Erlebnis verändert hat. Der Stefan erzählt auch von dieser Zeit nach dem Koma, wie es für ihn war, wo er wieder aufgewacht ist und gemerkt hat, dass nichts mehr so geht wie vorher. Es war ein harter Weg, aber heute ist der Stefan zurück im Leben. Ich besuche ihn in seinem Zuhause und an seinem Küchentisch erzählt er mir seine Geschichte. Schön, bist du auch dabei. Stefan, ich freue mich mega, dass ich bei dir sein darf, in Winterberg. Mega schön, idyllisch bei euch.
Ja. Danke. Schön, bist du da. Willkommen.
Merci vielmals. Hey, vielleicht als erstes gerade für die, die dich jetzt nicht kennen, wie die allermeisten wahrscheinlich, die den Podcast hören. Magst du uns ein paar Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du gerne machst, was dich ausmacht?
Ja, also mein Name ist Stefan. Ich werde das Jahr 60. Und ich bin geheiratet, habe eine Familie, einen Sohn, der in der Lehre ist. Wir wohnen jetzt seit 15 Jahren hier an dem idyllischen Ort. Und darum finde ich es noch lustig. Ich mache heute etwas zum Ausgleich zum Beruf, wo ich früher eigentlich als Höchststrafe angeschaut habe, daheim, nämlich Garten. Ich kann mir ein Treibhäuschen bauen, bin viel im Garten. Das ist für mich der Ausgleich. Und vom Beruf bin ich eigentlich Sozialarbeiter und arbeite im Moment in der Rolle als Sozialdiakon in der reformierten Landeskirche.
Spannend. Hey, wir schauen heute ein bisschen in dein Leben rein, in deine Geschichte. Du hast recht etwas Einschneidendes erlebt vor ein paar Jahren und auf das gehen wir ein. Es hat mit Leben und Tod zu tun. Stefan, du bist wie ganz viele andere vor ein paar Jahren im 2021 an Corona erkrankt. Viele haben das durchgemacht wie eine normale Grippe, aber bei dir war es eben mehr als eine normale Grippe. Magst du uns erzählen? Also dir ist es irgendwann schlecht gegangen, eben nicht nur grippmässig, sondern man hat gemerkt, oh, jetzt ist es nicht mehr gut.
Ja, das war ein Sonntagabend im Dezember vor 5 Jahren, wo meine Frau heimgekommen ist und mir so einen Oximeter am Finger angetan hat, um zu messen, wie viel Sauerstoff ich noch im Blut habe. Und dann war es irgendwie 82 und 90 sollte man haben. Und dann hat sie gemerkt, jetzt ist es gar nicht mehr gut. Und weil sie ja aus dem Medizinischen kommt, hat sie ja gewusst, jetzt ist es dringend ab ins Spital.
Das ist noch gut, dass du jemanden gehabt hast, der Bescheid
wusste. Genau, der geschaltet hat, dass es da nicht mehr gut ist. Und ich mag mich erinnern, auf der Autofahrt habe ich so blauäugig gedacht, ja, jetzt geben sie mir 2-3 Medi und nachher werde ich wieder daheim sein in 2 Tagen. Mhm. Hätte ich da gewusst, was auf mich zukommt, wäre ich, glaube ich, zum Auto ausgekumpelt und wieder heimgerannt.
Also du bist dir wie nicht selber gar nicht bewusst, dass es dir mega schlecht geht, oder?
Ich habe das Gefühl, es ist mir schon mal schlechter gegangen in diesen 2 Wochen in Quarantäne und darum bin ich eher überrascht gewesen. Aber ich muss auch sagen, im Notfall angekommen, zu Abend um 10 Uhr infiziert, hat man nicht dürfen in Notfall gehen, sondern draussen in einem Zelt habe ich dann noch vor mich hingefroren. Mhm. Und dort habe ich schon gemerkt, jetzt geht es mir nicht mehr gut. Und sobald mich die Frau abgegeben hat in den Notfall, ist wie alles zusammengebrochen. Da habe ich wirklich mich nur noch übergeben und habe gemerkt, hey, jetzt geht es rapide runter.
Und eben Mühe mit Schnaufen oder was ist so das Hauptmerkmal gewesen für dich, zu merken, jetzt geht es mir nicht mehr gut?
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gewusst, dass ich ganz eine starke Lungenentzündung habe. Mir ist es einfach so vorgekommen, wenn jemand mit der Rasierklinge mir über die Brust fährt, einen ganz komischen Schmerz. Mhm. Und im Maul habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe Glasscherben im Maul. Ui. Obwohl ich ja gewusst habe, das stimmt nicht. Das ist so ein blödes Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, ich darf ja nicht abschlucken.
Klingt extrem unangenehm.
Ja.
Du bist ja dann, also das Leben das hat sich enorm zugespitzt, du bist dann auch gerade auf die Intensiv, also Covid, zuerst auf die Covid-Abteilung und dann sofort auf die Intensivstation. Hast du Erinnerungen an das?
Ja, das kann ich alles sehen, ich noch vor mir, weil als ich auf die Covid-Abteilung gekommen bin, habe ich gewusst, aus den Medien kenne ich die Bilder von Menschen, die wie Hühner auf dem Stängel, einen nach dem anderen, halb nackt mit 1000 Röhrchen und Köbeln. Und das habe ich wie nicht gesehen. Und ich weiss, ich habe einfach die Augen zugemacht, bis sie mich in meine Koje geschoben haben. Und dort habe ich, glaube ich, eine Nacht verbracht, weil es keinen Platz hatte auf den Ips. Und ich mag mich einfach erinnern, ich konnte nicht mehr schnaufen. Es ist Erstickungsgefahr. Es war ganz, ganz übel gewesen. Und ja, wo dann die 3 Frauen, die Pflegefachfrauen mich gekommen sind, abholen, ist für mich wie eine Erleichterung. Ich habe gewusst, die haben mir das auch gesagt, wir weichen nicht mehr von ihrer Seite. Mhm. Und da habe ich einfach das Gefühl, jetzt habe ich noch mal eine Chance.
Also dort war dir schon ein bisschen bewusst, oh, es ist knapp, wenn du sagst, ich habe noch mal eine Chance.
Ja,
hast du gedacht,
so
es geht um Leben und Tod?
Ja, es ist so gewesen. 2 Ereignisse haben mir das vor Augen geführt. Das eine war, dass ich noch in ein CT haben musste und rausgekommen bin und der Röntgenarzt hat das Bild vor angehebt und hat mich so gefragt, sind Sie sportlich, haben Sie mal geraucht und alles. Und dann hat er zu mir gesagt, leck mir, schauen Sie das an. Das ist alles weiss und weiss ist nicht gut.
Also die Lunge, bei den Lungen?
Beide Lungenflügel voll befallen. Und er hat mir gesagt, ja, weil ich nicht geraucht habe, hätten wir eine kleine Chance.
Das ist noch hart, oder? Wenn das ja, so gehört, das, kleine das Chance, ist nicht das, was du
und in der Nacht ist eine Schwester zu mir gekommen, mich gefragt, ob ich ein Gespräch mit einem Pfarrer wünsche.
Okay. Das ist ja auch innerlich
natürlich
gewusst,
das fragt sie ja nicht einfach so.
Ja.
Und dort war mir das erste Mal bewusst gewesen, ich glaube, es geht um Leben und Tod, ja.
Und was magst du dich erinnern? Hast du da irgendwelche Gefühle gehabt? Angst? Oder ist wie alles so ein bisschen gedämpft? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, zu dem Zeitpunkt wollte ich wirklich auch noch leben. Da hatte ich wirklich Todesangst gehabt, ja.
Hm.
Und nicht wollte sterben.
Ja, eben, bist ja eigentlich noch voll im Saft.
Voll
gewesen,
im
oder?
Saft, ja. 55 oder was. Ja, irgendwie so umeinander. Ja.
Familie,
die Familie. Ja. Ja, genau.
Ich nehme an, die hat nicht bei dir sein, oder? Wegen Ansteckung, oder wie war das damals?
Sie haben dann voll vermummt, mich dürfen besuchen, wobei mein Sohn das nicht vertreibt hat, wie ich anscheinend dann zwei gewesen bin.
Ja.
Aber meine Frau ist täglich gekommen. Mhm. Ja.
Eben, du bist ja dann auf der Intensivstation über eine längere Zeit. Also wie viele Tage oder wie lange ist das
ja,
gegangen?
Also im künstlichen Koma bin ich, glaube 2,5 Wochen gewesen, also 3 Wochen intensiv oder ein bisschen mehr.
Mhm.
Ja. Und ich mag mich noch gut erinnern an den Moment, wo ein Arzt hier gekommen ist und zu mir gesagt hat, der Hupf, wir müssen sie ins künstliche Koma versetzen, intubieren heisst das, ein Schlauch in den Hals, sonst schaffen wir es nicht.
Hm.
Und ich habe so keine Kraft mehr gehabt, auch zum Reden nicht, und ich habe einfach den Kopf geschüttelt, und gesagt, was das heisst, und gesagt, ich will nur noch sterben. Dort ist, glaube ich, irgendetwas übergegangen, dass ich gemerkt habe, ich habe einfach keine Energie mehr, ich will nicht mehr leben, es ist nicht mehr lebensfroh, wenn man so nicht mehr schnaufen kann. Und von dem her habe ich dann ihm das einfach so gesagt und er hat dann zu mir geantwortet, ja, aber Herr Hupf, Sie haben ja eine Frau und ein Kind, da müssen wir doch alles probieren. Und da habe ich in dem Moment gemerkt, ah ja, ich habe ja eine Frau, die draus kommt. Und habe ich mir zu verstehen, ich soll doch das mit meiner Frau bereden. Ich habe das schön einfach meiner Frau zugeschoben, den Entscheid über, machen wir noch etwas oder machen wir nichts.
Aber das zeigt eben, wie schlecht es dir gegangen ist, wenn du sagst, du hast so nicht mehr mögen.
Ja.
Was ist denn, also sind da vor allem die Schmerzen so stark oder bist du einfach so enorm geschwächt gewesen, dass ich kann mir das so nicht vorstellen, wie das ist.
Ja, bin ich schon lange gelegen, mir hat alles wehgetan, ich habe nicht mehr gewusst, wie liegen. Jedes Küssi, das mir irgendwann hat, konnte ich falsch liegen oder richtig liegen. Und ja, einfach nicht mehr können schnaufen, das ist so etwas Beängstigendes. Und ich mag mich erinnern, dass mir der Ips gesagt hat, dann hupfen, wir geben Ihnen jetzt Sauerstoff. Haben Sie das schon mal gehabt? Dann habe ich gesagt, nein. Dann haben Sie gesagt, also, es ist nicht angenehm, Herr Hupf. Jetzt wird Ihr Brustkorb auf- und abgehen, ob Sie schnaufen oder nicht, das bestimmt die Maschine. Hm. Und das ist auch schmerzvoll. Und sie hat mir dann als Beispiel gegeben, das ist wie wenn Sie auf der Autobahn die Scheibe runterlassen und den Kopf rausheben bei 120. Und ich habe also für mich gedacht, dass so eine dumme Idee bin ich jetzt noch nie gekommen. Und nachher ist die Maske gekommen, der Sauerstoff, und das ist wirklich genau so gewesen. Und dort habe ich zuerst mal gedacht, also wenn ich jetzt so muss leben, no, nein, dann will ich nicht mehr.
Also eine richtige Tortur.
Das ist eine riesen Tortur, weil man kommt da Angst über, weil es wird wirklich für einen geschnuffert. Man tut nicht mehr selber entscheiden. Und das ist so ein komisches Gefühl. Ja.
Und ich will nochmal auf den Moment eingehen, wo der Arzt eben gesagt hat, man tut dich jetzt intubieren und du eigentlich zuerst nicht hast wollen. Hast du dann dort in dem Moment keine Angst gehabt, was das würde bedeuten, wenn du eben nicht intubiert wirst, sprich wenn du stirbst? Also weißt du, ist dir das wie so bewusst gewesen? Oder?
Ja, also ich habe natürlich in erster Linie nicht genau gewusst, was heisst das künstliches Koma und intubiert sein. Ich habe es aus Geschichte und auch weil ein Freund von mir vor einem Jahr vorher das erlebt hat, habe ich gewusst, aha, da ist man nicht mehr bei Bewusstsein. Ja, aber was genau das heisst, ich habe einfach für mich gedacht, wenn es dann läuft wie bei ihm, dass ich nicht mehr verwache. Die Angst hat man natürlich, oder? Man hat es ja nicht mehr im Griff, man gibt sich eigentlich voll denen aus. Ich kann dann nicht mehr selber entscheiden, verwache ich oder nicht. Oder was, wenn ich verwache und dann beeinträchtigt bin. Mhm. Also es gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf, aber die habe ich mir nicht mehr stellen. Darum habe ich ihm gesagt, am liebsten würde ich jetzt eigentlich sterben.
Krass. Und eben der Freund, der ist dann gestorben? Das heißt,
der
du
ist dann gestorben,
dann hast du das wie auch so im Hinterkopf gehabt, und das könnte auch bedeuten, dass ich stirbe, wenn ich intubiert werde.
Ja, es ist noch komisch, einerseits wünscht man sich dürfen sterben und andererseits will man sich nicht der Willkür ausgeben, dass man es selber nicht mehr im Griff hat. Das ist noch krass.
Ja,
das
ist noch speziell. Ja. Deine Frau hat dann in dem Fall für dich entschieden, wenn du sagst, der Arzt hat dann wie das mit der Frau anschauen, oder wie?
Nein, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich hatte keine Patientenverfügung gehabt. Das hat er mich noch gefragt. Und weil ich keine hatte, haben sie sofort verhandeln, haben mich ins künstliche Koma versetzt und meine Frau dann informiert.
Okay.
Ja.
Ja. Du bist dann im künstlichen Koma gewesen, das heisst, du bist weg gewesen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du Sachen noch wahrgenommen? Ich habe auch schon Geschichten gehört von Leuten, die sagen, man nimmt eben doch einiges wahr, obwohl man weg ist, im Schlafen ist.
Ja, es ist noch spannend. Ich habe ein paar Jahre voran das erste Mal in meinem Leben eine Operation gehabt. Und von dem habe ich gewusst, was heisst Narkose. Aber jetzt im Vergleich mit der Operation, dort ist man ja hoffentlich wirklich weg. Da spüre ich ja nichts von der Operation. Ist es beim Koma anders? Man kommt Stimmen mit über, Gerüche kann man wahrnehmen, ja, auch Temperaturen. Und ich meine, Mediziner haben mir gesagt, es sei medizinisch nicht erwiesen, dass Koma-Patienten etwas mitbekommen. Und darum bin ich, als ich dann in der Reha war, sofort zu anderen Koma-Patienten und habe mit ihnen austauscht und bin eigentlich erleichtert, sie zu hören. Ja, das habe ich nicht nur geträumt, das ist wirklich so, man kommt vieles mit über.
Aber man hat keine Schmerzen oder keine Angst oder so?
Nein, gar nicht. Im Koma hat man immer noch Vollschmerzen. Also die Sticke und alles. Und das bindet sich dann auch ein in so Träume, die man hat. Also ich habe mir auch erklären lassen, man kommt ja sehr starke Opiate überall als Medizin. Und da tut man nicht mehr selber denken. Da wird denken für einen die Chemie im Kopf, aber die macht irgendetwas. Und da, ja, ich meine, ich bin mal wissenschaftlich nachlesen, was ein Nahtoderlebnis ist. Und da, all die Punkte, die es dort aufführt, muss ich sagen, ja, das habe ich alles auch erlebt. Und ja, es ist wirklich ein Erleben.
Zu dem Erleben möchte ich jetzt mit dir kommen, Stefan. Du hast ein ganz spezielles Erlebnis gemacht, das man eben ein Nahtoderlebnis nennen könnte. Es ist aber so, du bist nicht, oder Nahtoderlebnisse sind ja häufig bei Leuten, die wirklich eigentlich das Herz hat aufgehört zu schlagen. Sie sind eigentlich schon so gut wie gestorben, klinisch tot gewesen und haben dann ein Erlebnis gemacht. Bei dir ist das ja nicht so. Also du bist am Leben gewesen, dein Herz hat geschlagen, aber du bist gleich mit deinem Geist oder mit was auch immer, bist du ein Stück weit weg gewesen. Erzähl mal von diesem Erlebnis.
Eben in dem Koma rein, habe ich von einer Sekunde auf die andere gemerkt, jetzt ist etwas anders. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich null Schmerz mehr habe. Und dass ich mich total leicht fühle und habe dann plötzlich gemerkt, dass ich wie zu meinem Körper ausgehe. Das ist ein komisches Gefühl. Ich habe mich dann eigentlich von oben gesehen, im Bett liegen. Und da habe ich aber gemerkt, dass ich wie aus dem Krankenzimmer rausgehe, nach oben. Und habe dann nach oben geschaut, habe den Himmel gesehen und habe plötzlich gedacht, hey, da wird ja alles, geht immer weiter weg. Und ja, dann bin ich aufgefahren und habe mich mal umgeschaut und habe gemäss Wissenschaft gibt's ja 2 Billionen Galaxien im Weltall und von dieser Weite bin ich völlig erschöpft gewesen. Ich habe einfach das Universum gesehen. Mhm. Und habe mir gedacht, leck mir, ist das gross. Und in dem Moment aber auch ein bisschen bin ich mir sehr unwichtig vorgekommen, so gross wie ein Staubkorn. Oder? Das ist so eine Paradoxie gewesen. Einerseits habe ich gedacht, wieso habe ich denn gelebt, wenn ich so unbedeutend bin, dem riesen Ding. Und auf die andere Seite habe ich aber genau gewusst und auch gespürt, dass Gott mich geschaffen hat. Das hat einen Sinn. Und das ist irgendwie so krass gewesen, der Gegensatz, oder?
Und du bist dann wie geflogen in diesen Galaxien, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist so ein Auffahren gewesen, wie ein Heißluftballon. Ich bin so durch Wolkenschichten durchgekommen, aber auch lustigerweise vorbei, also Vegetationen an Pflanzen, die ich nicht gekannt habe und habe auch ganz viel glückliche Menschen gesehen, die ich nicht gekannt habe, die miteinander geredet haben. Ja, es ist total nicht ein schnelles Auffahren wie eine Rakete. Es ist so langsam gewesen. Und ja, einfach immer weiter Ruhe. Und ich habe Farben gesehen, die ich gekannt habe als Mensch. Blau, Rot, Bronze, Gold. Aber nie, noch nie in so einer Tiefe, in so einer Schönheit gesehen.
Also viel kräftiger oder intensiver?
Lebiger, leuchtender, ja. Die Farben haben einem wie angekumpelt, ja. Und es hat alles einfach nur noch wohltun.
Hast du keine Angst gehabt? Also weißt, ich stelle mir vor, da fliegst du davon, willst du das vielleicht gar nicht? Sagst du vielleicht, hey, stopp, halt, ich will das nicht? Oder was sind denn da so für Gefühle rum gewesen?
Also das eine, was ich gemerkt habe, ist einmal, meine Angst um die Familie ist total weg gewesen. Ich habe gewusst, für sie wird gesorgt. Ich habe gewusst, da muss ich jetzt keine Sekunde mehr dran umstudieren. Und was ich noch alles gern gemacht hätte oder hätte sollen machen, auch das ist alles überhaupt kein Thema mehr gewesen. Und Angst habe ich nicht gehabt, da muss ich vielleicht der Hörerschaft sagen, ich bin Christ, ich glaube an Gott, der in der Bibel steht. Und für mich war klar, dass ich jetzt in den Himmel komme.
Mhm. Also das war so eine tiefe Gewissheit. Das war gar keine Frage für dich, genau, wo du jetzt hierher gehst. Mhm. Hast denn du auch, wie denkt, in dem Fall bin ich jetzt tot. Also ist das wie etwas gewesen, wo in dir abgegangen ist?
Ja, so als ich zu meinem Körper ausgefahren bin, bin ich davon ausgegangen, jetzt bin ich gestorben. Ich muss dazu noch sagen, im Koma habe ich 3-mal von meinem eigenen Tod geträumt. Auf die Sekunde gesehen, wenn ich sterbe. Und der sagt, jetzt ist er tot. Also was meinem Sohn erklärt, und jetzt ist der Papi gestorben.
Im Traum.
Das war alles Traum gewesen. Auch meine eigene Beerdigung habe ich miterlebt. Auch der Transport im Leichenwagen. Also ganz krasse Sache.
Also irgendwie hat dich das schon auch sehr beschäftigt. In dem Fall, wenn du so fest von dem träumst.
Ja, ich denke, das gehört zur Todesangst vom Mensch, dass du das so verarbeitest, keine Ahnung. Ja. Mhm. Aber nachher, eben, als ich aufgefahren bin, bin ich ja so schmerzfrei gewesen und so keine Sorgen mehr, in so einem coolen Zustand, dass ich habe keine Angst mehr gehabt.
Du hast mir im Vorfeld erzählt, du bist dann wie so ein helles Licht gekommen, gell? Das ist ja etwas, was man noch häufig hört von Leuten, die eben so Erlebnisse machen, dass da plötzlich so ein helles Licht ist, eine Wärme, schöne Gefühle. Würdest du sagen, du bist im Himmel gewesen, oder wo bist du gewesen?
Nein, es ist ja dann so, ich bin aufgefahren, alles mega wunderschön gefunden, aber ich habe plötzlich mich gefragt, ist jetzt das der Himmel? Aber da fehlen ja noch die Engel, egal wie man sich die vorstellt. Mhm. Und ich habe gewusst, ich sehe ja Gott gar nicht und Jesus Christus auch nicht. Und da habe ich für einen Moment gedacht, ja, vielleicht komme ich gar nicht in den Himmel. Vielleicht bin ich wirklich zu wenig gut gewesen oder so. Aber ich habe ja in meinem Glauben gewusst, es sind ja nicht Werke, die einem für den Himmel empfehlen oder nicht.
Also sondern gute Taten.
Sondern es ist ein Geschenk. Und darum habe ich, da muss ich vielleicht noch dazu sagen, im Koma rein habe ich gemerkt, dass ich zu Kräften komme, weil Menschen für mich beten. Ich habe viele Freunde gehabt, gerade der Götti von meinem Sohn ist 7-mal um das Spital gelaufen und hat betet für mich. Und das habe ich gemerkt im Koma und habe gewusst, hey, ich kann ja auch selber beten. Und dann habe ich eben, wo ich gemerkt habe, hey, komme ich nicht in den Himmel, habe ich dann einfach zu Gott betet und habe ihm gesagt, du, eigentlich hast du doch uns versprochen, eben nicht Werk machen uns. Also wenn es immer wie möglich ist, hol mich jetzt und zieh mich über die Ziellinie.
Hast denn du wie gesehen, dort hinten wäre ich mal der Himmel? Oder weißt, ist das so etwas gewesen?
Nein.
Dort ist es, oder du hast nichts gesehen von dem?
Ich bin eingehüllt von Licht, von Wolken, von einfach schöneren Umgebung. Aber es war Tendenz nach oben und nicht in die Weite. In die Weite habe ich einfach all die Galaxien gesehen. Aber ich habe gedacht, der Himmel muss noch irgendwie oben an mir sein.
Dann hast du eben das Gebet gesprochen, ja. Jesus, ich möchte gerne in den Himmel. Und dann ist etwas passiert.
Dann ist eben das helle Licht gekommen. Von rechts, das weiss ich noch genau. Und ich habe vor allem lustig gefunden, ich habe gemerkt, dass die Gestalt auf mich zuläuft. Also die läuft auch, wie wir Menschen. Und ich kann jetzt nicht können sagen, ich habe 5 Finger können zählen, aber ich habe gemerkt, die Gestalt hat auch Arme und hat einen Kopf. Aber es ist so hell gewesen, aber eben anders, oder wenn man sonst in die Sonne schaut, kann man ja nicht hinschauen, ist auch so hell, oder eine Taschenlampe, so ein LED-Scheinwerfer. Und das Licht ist ganz anders. Es ist zwar grell gewesen, hell, aber es hat mich nicht geblendet. Es war ganz ein komisches Ding gewesen.
Und ja. Du gehst davon aus, die Gestalt war Jesus gewesen?
Ja, ich habe lustigerweise mich sofort gefragt, wieso glaube ich jetzt, dass das Jesus ist, nur weil ich betet habe voran. Und weil er mit mir geredet hat, habe ich gemerkt, die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Und ich muss jetzt noch sagen, an dem Ort, wo ich war, gibt es keine Zeit. Und das ist etwas, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wenn es keine Zeit gibt, habe ich alles miteinander machen können. Ich konnte zuhören, selber reden, ich konnte denken, ich konnte Sachen zitieren. Es war einfach unglaublich schön gewesen. Und dort habe ich einfach für mich auch gefragt, wieso weiss ich jetzt, dass das Jesus ist? Okay, ich kenne den Stimmnamen, es sind Sachen in den Sinn gekommen, die ich mit ihm schon erlebt habe. Und ich habe einfach die tiefe Gewissheit, ja, das ist ihn.
Wow.
Ja.
Und das war ein schönes Gefühl gewesen. Wieso Jesus vor sich zu haben für dich?
Ja, also ich muss sagen, in dem Moment ist eine Liebe über mich gekommen, wie ich sie noch nie gekannt habe. Also ich habe dort für mich gedacht, aha, das ist jetzt die Liebe, so wie sie Gott eigentlich gedacht hat auf der Welt, aber es ist da halt nicht so. Also ich habe gewusst, ich kann mir da gar nicht in dem Mass leben. Ich habe mich einfach von jeder Phase, wo ich dort ja nicht mehr einen Körper kann, habe ich mich einfach geliebt gefühlt. Und er hat zu mir 3 Botschaften gesagt, er hat zu mir gesagt, Stefan, du bist geliebt. Und das hat mich mega getroffen. Hat schon Menge. Ich meine, meine Frau hat schon zu mir gesagt, ich hätte dich gern. Aber es ist ganz anders gewesen. Und nebst dem gesagt, du bist geliebt, hat er auch zu mir gesagt, du hast nichts falsch gemacht. Das hat mich total entlastet, weil ich habe gemerkt, im Ganzen innen habe ich schon ein Schuldgefühl gehabt, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
Also, weil du zu spät im Spital bist, oder wie meinst du?
Ja, auch das. Und ich hatte keine Impfung gehabt. Ob das etwas gebracht hat, weiss man eh nicht. Aber einfach so Gedanken sind im Krankheitsfall einem natürlich schon durch den Kopf, was ich meiner Familie auch antue. All das. Und dann hat er zu mir noch gesagt, ich müsse keine Angst mehr haben. Und das ist auch so etwas Schönes. An dem Ort, wo ich war, gibt es keine Zweifel, keine Angst. Einfach nichts. Ja, das ist etwas Wunderschönes.
Hat er dann Bezug genommen, meinst du, auf dein Gebet, wo du gesagt hast, komme ich jetzt nicht in den Himmel, ich will in den Himmel kommen, dass das deine Angst war? Oder was meinst du für Angst so schnell?
Ja, das sind natürlich Fragen, die ich dort nicht alle habe können beantworten. Also Angst war sicher die Todesangst, die ich hatte. Ja, dass ich gewusst habe, ich bin an einem guten Ort, egal was jetzt noch kommt. Das ist mir dort auch bewusst geworden, dass egal was war und was noch kommt, nichts kann mich von dieser Liebe von Gott trennen. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Es ist ja so wie ein Heimkommen. So.
Ja. Also hast du dich voll geborgen und wohlgefühlt und hast gar keine Gedanken mehr gehabt an deine Familie, die auf der Welt ist?
Ich habe gewusst, dass für sie gesorgt wird, dass Gott schon wird schauen und ich muss einfach sagen, Jesus hat mich einfach auch überwältigt. Er hat geredet mit mir und ich habe das Gefühl gehabt, es ist kein Wort, es ist zu viel. Und die Sätze habe ich gesagt, es ist einfach alles so vollkommen gewesen. Da habe ich wirklich gedacht, so wird es im Himmel mal sein. Ja. Und ich habe damit gerechnet, dass er mich jetzt mitnimmt in den Himmel.
Hat er nicht gemacht, offensichtlich.
Nein.
Du bist da bei uns. Was ist passiert?
Er hat mir dann eine Frage gestellt. Er hat dann zu mir gesagt, Stefan, was wünschst du dir? Ich bin ein bisschen verblüfft gewesen, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich habe ich doch jetzt vorne gebetet, was ich will in den Himmel. Und gleich hat seine Frage mich irgendwo getroffen. Ich meine, als Mensch in meinem Körper habe ich das manchmal auch, dass jemand eine Frage stellt, die einem tüpft, so im Brustbereich. Man wird verlegen oder man merkt, oh, jetzt hat die Person etwas angesprochen, wo man gar nicht wohl ist. Und so ist es das Gefühl auch gewesen. Ich habe gedacht, die Frage von Jesus, die tüpft mich jetzt, die löst etwas in mir aus. Mhm. Und ich habe mir schnell Zeit genommen, weil es ja keine Zeit gibt, ist das eh nicht drauf angekommen, und habe mir gesagt, was habe ich eigentlich ursprünglich wollen, bevor ich in den Himmel kommen wollte. Und dann ist der Wunsch gekommen, ich will eigentlich wieder zurück zu meiner Familie.
Ah, dann doch, ja.
Da habe ich Jesus gesagt, also wenn das überhaupt noch möglich ist, weil ich davon ausgegangen bin, ich bin gestorben, habe ich einfach gesagt, ich würde gerne wieder zurück zu meiner Frau und meinem Kind.
Mhm. Obwohl der Ort, wo du gewesen bist, ja so schön war, wie du beschreibst, so vollkommen, so, du hast gute Gefühle gehabt, aber einfach, weil du gewusst hast, dass sie mega traurig wären, wenn du jetzt stirbst.
Ja, ich denke, es war das gewesen und vielleicht auch Gewissheit, dass ich noch eine Aufgabe habe für sie, für da, auch für mein Leben. Ja, ich habe ja nicht ungern gelebt. Ich finde das Leben immer noch wertvoll und so. Ich meine, die Frage, die du jetzt hast, stelle ich mir höchstens heute manchmal, dass ich denke, leck, wenn ich mir das hier nicht gewünscht hätte, wäre ich jetzt im Himmel, am schönsten Ort, was es je gibt. Wieso habe ich denn das gemacht? Das gibt schon die Momente auf der Erde, wo ich merke, das Leben bringt schon auch seine Mühsal mit, wo man sagt, ja, dann wäre ich jetzt schon dort.
Er hat dich ja dann zurückgelassen, kann man sagen. Er hat gesagt, ja, ist gut. Und du bist dann wieder in deinen Körper runtergefahren, kann man das sagen? Oder ja, wie ist das dann gegangen?
Ja, also ich habe es spannend gefunden, als ich den Wunsch geäussert habe, ich will wieder zurück, hat Jesus zu mir gesagt, gut, aber du musst kämpfen. Und das hat mich irgendwie total verwirrt, weil ich kenne ja auch biblische Geschichten, wo Jesus auch einen Gelähmten geheilt hat und zu ihm gesagt hat, du bist geheilt, nimm dein Bett, steh auf und geh heim. Und ich also gedacht, ja, wieso sagt er jetzt nicht das zu mir? Wieso sagt er, ich muss kämpfen? Mhm. Ich habe aber gewusst, ja, das Zurückkommen wird irgendein Kampf sein. Das habe ich erst später dann gewusst, was es heisst. Aufwachen, wieder der Genesungsprozess, wieder alles müssen lernen.
Das ist eine harte Zeit.
Genau, das war ein Kampf gewesen. Aber auch, ich denke mir, vielleicht wird in meinem Leben mal noch etwas kommen. Und ich weiss, ja, man muss manchmal kämpfen, dranbleiben, überleben und ja.
Mhm. Genau. Dann bist du zurückgekommen, aber du bist noch nicht aus dem Koma aufgewacht. Oder wie war das gewesen?
Am Weg zurück in meinen Körper mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiss, dass ich wieder runtergefahren bin, da mag ich mich noch erinnern. Ich habe an diesen drei Botschaften nochmal umstudiert, dass ich eben geliebt bin, wertvoll, keine Angst muss haben und nichts falsch gemacht habe. Das weiss ich, noch habe ich mitgenommen. Und unterwegs auf der Erde sind mir Menschen in den Sinn gekommen, die die Liebe verloren haben. Wo ich gemerkt habe, dass Gott mir in einer Zeit, wie ich soll die Menschen trösten. Dass auch für die Verstorbenen wirklich geschaut ist. Das habe ich mitgenommen, das weiss ich noch. Und dann mag ich mich eigentlich wirklich nur erinnern, dass jemand meine Hand gedrückt hat. Ja, und das war dann die erste Pflegefachfrau gewesen, wo sie mich aus dem Schlaf geholt haben, wo versucht hat, ob ich reagiere auf Händedruck. Mhm. Und das mag ich mich erinnern, ja.
Jetzt erzählst du da das Erlebnis, so ein bisschen, selbstverständlich, weißt du? Aber ich könnte mir vorstellen, braucht es nicht auch Mut, über das zu reden? Weißt du, hörst du nicht auch so Kommentare, da hast du auch schon gehört, so, ja, komm jetzt, das ist doch alles nur ein Traum gewesen, du bist doch voll gepumpt gewesen mit Medis und ja, was sagst du da zu so Reaktionen? Oder hat es die überhaupt gegeben?
Ja, das hat es auch gegeben, ja, aber ich glaube, Menschen haben eh Angst, das habe ich auch gehabt, vor Leuten, die so etwas erlebt haben. Ich meine, ich habe auch Nahtoderlebnis gelesen oder mal einen Podcast gehört oder irgendetwas. Ich habe es manchmal nicht etwas Schönes gefunden, ja, weil es setzt sich mit Leben und Tod auseinander und dem habe ich mich nicht stellen. Und darum hat es mir mehr Angst gemacht. Und ich glaube, das merke ich schon auch. Es gibt ganz wenige Leute, die wirklich meine Geschichte wissen wollen. Und die anderen, die sind skeptisch. Ja, es könnte sein, dass ich es nur geträumt habe, erfunden habe, keine Ahnung. Oder was nützt es ihnen jetzt zu wissen, dass es im Himmel mal schön ist? Verstehe ich auch noch. Mhm. Ja.
Und wie erklärst du dir das Erlebnis?
Also ich erkläre es mir so, dass ich die Frage, warum ist das überhaupt passiert, warum hat das Gott zulassen, was hat er mir damit sagen wollen, Das ist bei mir erst später in der Reha gekommen, wo es mir schon wieder viel besser gegangen ist. In Nacht, wo nicht hast können schlafen, ist die Frage mal aufgekommen. So ein bisschen eine Schuldfrage, oder? Doch wieder. Hey, geht's dir eigentlich noch? Ich meine, es ist traumatisierend, das Erlebnis. Ich wünsche es auch niemandem. Wenn das Erlebnis im Himmel wunderschön war, das wünsche ich niemandem, weil der Vorspann mit dieser Krankheit, die Schmerzen und dann nachher das Genesungsprozess, das wünsche ich wirklich niemandem.
Also in dem Fall wünsche ich aber die Krankheit niemandem, aber das Erlebnis von mal schnell schauen, was da noch kommt, wenn wir sterben, das schon.
Ja, klar ist es ein mega schönes Erlebnis und alles, aber ich weiss nicht, ob es mich jetzt stärkt in dieser Form, dass jetzt mein Glaube noch stärker wäre, glaube ich nicht, also spüre ich nicht, weil ich habe vorne schon nicht Zweifel gehabt, vielleicht ist ja das der Unterschied, ich habe eigentlich erlebt, was ich geglaubt habe. Mhm. Und das andere ist auch, ja, schwierig zu sagen, das muss jeder für sich selber beantworten, ob ihm das etwas bringen oder nicht. Es ist überwältigend und ich merke, ich kann es auch nicht einordnen als Mensch. Ich habe gemerkt, wenn ich wieder in meinem Körper bin, reagiere ich wieder dreidimensional und vorne bin ich irgendein Wesen gewesen, das nicht mehr gebunden war an die drei Dimensionen. Darum glaube ich, ich kann gar nicht richtig nachvollziehen, wie ich mich da gefühlt habe. Ja.
Hast du selber manchmal Zweifel an dem? Weißt du, dass du selber denkst, oh, habe ich das wirklich erlebt? Habe ich auch einfach geträumt? Weil du hast ja vorher erzählt, im Koma hast du ja ganz viel geträumt und auch wirr und irgendwie alles ein bisschen speziell. Oder ist es für dich wie immer schon klar gewesen, das habe ich wirklich genau so erlebt?
Ja, ich bin froh, habe ich es aufgeschrieben, vor allem chronologisch, dass ich die Reihenfolge auf die Reihe gebracht habe, weil das ist schon so, wenn du dann verwachst aus dem Koma, dann weisst du nicht mehr, was ist zuerst gewesen, welcher Traum ist zuerst gewesen. Ich habe ja auch sehr schöne Träume gehabt. Ich habe zum Beispiel immer meinen Sohn bei mir gehabt. Wir haben zusammen können unter Wasser schwimmen, ohne Sauerstoff. Wir
haben in den Träumen.
Wir haben können fliegen zusammen. Es hat da gigantische, schöne Träume gegeben. Aber mir ist wichtig gewesen, das aufschreiben und ich weiss alles noch so genau. Wenn ich die Augen zu mache, sehe ich Jesus auch noch als Licht. Ich sehe auch die Farben noch. Es hat mich mal überwältigt in einem Warteraum. Habe ich ein Bild angeschaut, wie jetzt das, was da hängt, und habe das Rot angeschaut, also dort ist Kupfer gewesen. Und habe plötzlich wieder gemerkt, das ist die Farbe, habe ich im Himmel gesehen. Einfach anders, noch intensiver und so. Und darum, nein, ich weiss es noch genau und ich habe eigentlich keine Zweifel, dass ich das erlebt habe. Klar, nachher beim Aufarbeiten bin ich einmal in die Intensivstation noch vorbeigegangen, weil dort habe ich wirklich Blackbox gehabt. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich gekommen bin, wie ich rausgegangen bin. Das habe ich mal noch gesehen. Und dort hat der leitende Arzt, der ja mich eigentlich betreut hat, gesagt, Herr Hupf, das haben Sie alles nur geträumt. Mhm. Sie sind nie Herzstillstand gehabt, nichts, nada. Und dort habe ich zu ihm einfach gesagt, ja, das ist natürlich eine Dimension, die die Medizin nicht kann glauben, ist ja klar und auch nicht nachvollziehen. Aber ich habe gesagt, das sei so real gewesen, auch keine Schmerzen mehr an mich von außen gesehen, an einem Ort sein, wo ich noch nie gewesen bin, mit jemandem können reden. Also für mich sei es klar, ich hätte das nicht geträumt.
Hat dich das mögen, die Reaktion von dem Arzt?
Nein, ich konnte es einordnen. Mhm. Ich konnte es einordnen, ja, weil wenn das nicht so wäre für ihn, also klar wäre es schön, aber gleich dann würde er ja jedem Patient hängen, was hast du erlebt und wie ist das?
Aha.
Ja.
Du hast vorher schon ein bisschen angetönt, es ist nachher nicht einfach weitergegangen für dich, als du aus dem Koma verwachen bist. Es hat nochmal eine schwierige Zeit angefangen. Du hast am Anfang eigentlich nichts mehr können, gell?
Nein,
das ist... Du hast wirklich müssen wieder bei Null anfangen. Erzähl mal ein bisschen von dieser Zeit.
Also ich glaube, als ich verwacht bin aus dem Koma, habe ich als erstes gedacht, jetzt ist das eingetroffen, wo ich immer Angst hatte davor, nämlich, dass ich jetzt beeinträchtigt bin. Ich habe gemerkt, dass die Leute rundherum, meine Frau, mein Kind, auch die Leute, die mit mir geschafft haben, mich nicht so wahrnehmen, wie ich meine, sage ich. Ich habe alles gemeint, ich könnte es. Ich rede, ich denke etwas schreiben. Und sie haben mir noch alle gesagt, ich hätte mit dem kleinen Finger ein bisschen so machen können, mehr nicht. Ich habe mich ja wieder drehen, nichts nachdenken. Mhm. Aber meine Wahrnehmung war, hey, hört doch endlich mal auf mich. Ich will da etwas Wichtiges sagen.
Und du hast gar nicht können reden?
Ich habe gar nicht können reden. Ich habe ja auch noch Schläuche im Mund gehabt.
Mhm.
Ich mag mich erinnern, dass ich brutal Durst gehabt habe, aber nicht gemerkt habe, dass ich einen Schlauch im Hals habe.
Mhm.
Und ich habe es nicht verstanden, wieso gerade meine Frau und mein Sohn mir nichts zu trinken geben. Ich habe wirklich gelitten. Ich habe gemeint, die wollen, dass es mir schlecht geht. Also die haben in meinen Gefühlen bin ich nicht mehr rausgekommen. Meine Liebsten gehen so schlecht mit mir um.
Haben sie es dir nicht erklären? Hast du wie auch nicht können wahrnehmen oder verstehen, was sie dir sagen? In welchem Zustand du bist oder was jetzt passiert?
Also sie erzählen mir heute, sie haben mir das immer wieder gesagt, aber man kann das nicht speichern im Kopf. Das ist ja das, was die Ärzte gesagt haben. Wenn man zum Beispiel Angst hat, man kann nie mehr laufen und man dann zu hören bekommt, mal, das kommt wieder, sie werden Therapie und alles, man kann das nicht speichern und man hat ständig das Gefühl, ich bin jetzt einfach im Rollstuhl oder wo auch immer. Ja, das ist, also das Aufwachen habe ich ganz brutal gefunden. Nicht mehr können reden, irgendwie merken die Leute, nehmen einem nicht mehr wahr und irgendwo, ich habe den Eindruck, jetzt ist das Leben gelaufen, jetzt bin ich behindert, kann nicht mehr daheim wohnen. Ich meine, am Anfang ist es auch für meine Familie ganz schlimm gewesen. Ich habe ja, außer meinem Namen, habe ich nichts mehr gewusst. Weder wer ich bin, was ich arbeite, wo ich wohne, einfach nada, nichts mehr.
Und deine Familie nicht kennt, oder wie?
Sie habe ich noch gekannt, ja. Aber ich habe nichts mehr zusammengebracht, dass wir hier wohnen, dass wir noch Schwiegereltern haben, dass, ja, einfach nichts mehr.
Wow, das stelle ich mir auch krass vor, eben auch für dich. Du bist von so einem schönen Ort ja eigentlich zurückgekommen, ja. Wo es dir so gut gegangen ist, wo du glücklich gewesen bist und dann verwachst und merkst so, wow, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte.
Ja.
Hast du nicht Gedanken gehabt, oh, wäre ich doch gestorben?
Ja, das habe ich dort schon gedacht, ja. Ja, das ist sicher das, was ich bereut habe. Aber ich glaube, man ist ja dann so viel auch wieder am Schlafen, kommt Medien über und alles. Und von dem her, es ist dann jeden Tag ein Auf und Ab. Mhm. Ja.
Jetzt ist das Erlebnis mit dieser Krankheit, mit dem Spitalaufenthalt, eben, wie du gesagt hast, 5 Jahre her. Das Erlebnis mit der Nahtoderfahrung, nenne ich es jetzt einfach einmal, ist 5 Jahre her. Wie schaust du heute auf das Erlebnis zurück? Hat das etwas verändert in deiner Sicht aufs Leben oder auch auf den Tod? Lebst du heute anders?
Ja, es hat immer wieder mal Leute gegeben, die gefragt haben, hey, wow, jetzt hast du das überlebt, was machst du jetzt noch oder anders? Und ich habe einfach gemerkt, nein, eigentlich muss ich nichts anders machen. Ich habe das Gefühl, ich bin vorne schon transparent. Ich habe nicht ins Aus und Braus gelebt, Werte, die mir wichtig sind, gelebt. Und wieso soll ich jetzt anders sein? Es ist ja auch nicht so gewesen, dass Jesus das an Bedingungen geknüpft hat. Ja, ich lade dich wieder zurück, wenn du noch ein besserer Mensch bist, noch ein bisschen mehr auf die Frau schaust und das Kind schaust. Er hat 0 Bedingungen gestellt. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt zurück, um noch etwas beweisen oder arbeiten. Von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass ich heute etwas anders mache.
Mhm. Aber schaust du anders vielleicht auf den Tod? Weißt du, weil du wie schon mal so nah warst, hast du vielleicht auch weniger Angst vor dem Tod? Weil du ein bisschen etwas geschmückt hast von dem, was nachher könnte kommen?
Mhm. Ja, es ist ja noch lustig, ich habe als Mensch Höhenangst.
Okay.
Das hat sich auch durch Ereignisse von Kindheit und Militär gegeben. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, jetzt, als ich im Himmel oder im Vorhof vom Himmel war, ist dann das einfach weg, weil ich muss ja gar keine Angst mehr haben, dass ich runterfalle. Aber ich habe gemerkt, das ist eine natürliche Reaktion vom Körper. Und irgendwo im Hirn ist ja immer noch gespeichert, wieso die Angst da ist. Und das ist nicht weg. Und von dem her kann ich nicht sagen, ich habe keine Angst mehr vor dem Sterben. Aber ich habe gemerkt, es ist ja eigentlich das tiefste in der Angst vor dem Tod. Das ist nochmal etwas anderes. Und vor dem Tod habe ich wirklich 0 Angst mehr. Sterben, finde ich, ja, ist schwierig, weil es ist mit Schmerzen verbunden, je nachdem, was man hat, warum man stirbt. Mhm. Und darum sage ich mir, Sterben ist weiterhin etwas, wo ich nicht mich freue, aber vor dem Tod habe ich keine Angst.
Warum? Kannst du es benennen, warum du eben keine Angst hast?
Ja, weil ich glaube, das, was ich glaube, wird eintreffen. Und ich glaube, Gott meint so gut mit uns. Er hat alles vorbereitet. Er wartet nicht mit einem dicken Buch, wo die Sünden drin stehen, sondern er empfängt uns als Vater, wie er seine Kinder empfängt. Mhm. Das freut mich.
Du hast ja vorher mal den Himmel erwähnt, wo du gerne hast wollen hingehen zuerst. Wie stellst du dir denn den Ort vor?
Ja, das ist auch noch spannend. Ich habe mich früher nicht gerne mit dem Thema befasst, weil ich mir immer gesagt habe, was machen wir denn die ganze Zeit in dem Himmel? Und ewig, das hat nie ein Ende. Das ist mir eher so bedrückend vorgekommen, wo ich manchmal dachte, eigentlich würde ich lieber sterben und es wäre einfach nichts mehr. Und jetzt, als ich da war, merke ich, das ist mein Denken als Mensch in meinen Dimensionen. Und wenn du dann da bist, ist es so was von anders. Weil das viel eine andere Dimension ist, dass wir uns gar keine Vorstellungen machen können und auch nicht Mühe machen. Es wird einfach gut.
Mhm.
An dem hebe ich mich fest.
Sehr gut.
Ja.
Die Frage stelle ich eigentlich immer meinen Gästen. Der Podcast heisst «Endlich leben». Stefan, was heisst für dich «Endlich leben»?
Ja, er löst in mir verschiedene Erinnerungen aus. Und da kommt mir jetzt schon zuerst, wenn ich aus dem Koma verwacht bin, vielleicht nicht gerade am Anfang, aber wo ich wieder so einigermassen denken konnte, wo ich realisiert habe, dass ich jetzt haarscharf am Tod vorbei bin, da ist so eine Freude und eine Dankbarkeit gekommen, wo ich wirklich gedacht habe, endlich darf ich wieder leben. Ja, das Gefühl ist unbeschreiblich.
Also weil du vorher eben so beeinträchtigt ein Stück weit gsi bist und dann so das Aufschnaufen, hey, jetzt
ich bin geschafft. Ich wieder. Ja. Ja, und jetzt werde ich wieder können leben, können laufen, können Sport machen, können arbeiten, meine Liebsten sehen, wieder heim wohnen. Das ist einfach unglaublich, ja.
Mhm.
Und dann habe ich natürlich auch, ist mir bei dem Begriff endlich Leben ein bisschen in den Sinn gekommen, dass ich als Kind manchmal so immer der nächsten Phase entgegengehechelt bin. Also ich mag mich erinnern, im Kindesjahr habe ich gedacht, ah, ich muss in die Schule, weil dort bist du dann jemand. Und in der Unterstufe habe ich gedacht, ah nein, ich muss in die Mittelstufe, weil dann bin ich der Chef auf dem Pausenplatz. Und so habe ich immer wieder die nächste Stufe angeschrieben, statt in dieser Stufe, wo du bist, mehr geniessen. Und das weiss ich, endlich Leben heisst für mich, in dem, wo ich jetzt drin bin, lernen, dich freuen, was du hast, was du kannst und nicht schon weiterdenken, was wird einmal sein.
Also eigentlich so das im Moment in Leben, wo aber eine mega Challenge ist, finde ich. Ich weiss nicht, wie machst du das? Hast du einen Tipp?
Also gut, ich sage mir, das Leben besteht daraus, dass wir immer lernen. Also mein Motto ist ein lebenslanges Lernen. Ich habe auch schon in 4 Berufsrichtungen geschafft. Mir hat es überall gefallen, ich habe überall coole Leute gehabt und wäre gerne überall geblieben, aber irgendwie ist mein Weg einfach so, ich bin immer weitergegangen. Und ja, ich glaube das. Und mir denke ich, meine Erfahrung jetzt aus dem Erleben ist sicher, wenn du Familie hast und Freunde hast, ist das Gold wert. Ich glaube, allein hätte ich das nie geschafft. Also da nutze ich jetzt gerade die Chance meiner Frau, ein Kränzchen zu widmen. Was du geleistet hast, ist übermenschlich und fantastisch. Und nochmal danke vielmals.
Ja, es berührt dich, gell?
Mhm.
Ich nehme an, sie hat auch ganz viel, die Zeit, die nachher gekommen ist, oder? Nach dem Koma ist sicher auch für sie mega herausfordernd gewesen, dich so zu sehen, dass du eben alles musst neu lernen und dich so zu begleiten. Das schweißt wahrscheinlich auch zusammen, oder?
Ja, ich meine, sie hat nicht gewusst, ob ich wieder normal wird von Verstand. Und der hat ihr gesagt, sie spiele einen wichtigen Part, sie müsse mir eigentlich jeden Tag die gleichen Fragen stellen. Ich habe mit der Zeit gemerkt, sie nervt mich, weil sie mir immer die gleiche Frage stellt. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Was machst du? Und und sie hat mit dem aber geholfen, dass ich mein Hirn wieder aktiviert habe und das vorgeholt habe. Ich mag mich erinnern, ich habe es nicht verstanden, dass sie mir nicht das Handy gibt und mir erklärt, wie das funktioniert und wie der Code ist und alles. Sie hat es mir einfach aufs Bett gelegt und gesagt, da ist es und du musst selber schauen. Und das hat sie auch gewusst, dass sie das so machen muss, weil alles, was ich selber herausfinde, nützt, dass ich wieder in den alten Zustand komme.
Ja, du bist wahrscheinlich jemand mal ein bisschen hässig auf sie, oder?
Ja, sie hat den meisten wegbekommen, denke ich mir. Ja, sie war die Böseste.
Ah. Stefan, ich danke dir vielmals, dass du uns so mit reingenommen hast in deine Geschichte. Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist zum Schluss von diesem Gespräch?
Ja, ich möchte einfach die Chance nutzen für alle, die den Podcast hören und mich vielleicht kennen oder noch kennen, weil es hat ganz viele fremde Leute gegeben, die auch für mich gebetet haben. Wo ich einfach nur mal sage, danke vielmals, habt ihr die Zeit genommen und mit mir gekämpft.
Mhm. Danke vielmals, ich wünsche dir alles Gute, Stefan.
Danke vielmals.
Manchmal passiert, dass mein Gast, sobald ich die Aufnahme abgestellt habe, nochmal ganz spannende Aussagen macht. So war es auch das Mal. Der Stefan hat mir noch erzählt, dass er das Erlebnis fest aufarbeiten musste. Das zeigt, dass es schon sehr viel mit ihm gemacht hat. Jetzt nimmt es mich Wunder, was hat dem Stefan Hupf seine Geschichte mit dir gemacht? Hast du Feedback oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Am einfachsten geht das über das Kontaktformular in den Shownotes. Dort findest du auch einen Link zu unserer Spendenseite. ERF Medien, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt nämlich von Spenden. An dieser Stelle ein grosses Danke für jeden Franken, der unsere Arbeit möglich macht. Ich bin Evelyn Gutknecht und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.